Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Frank von Schattenmann.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Im Intro habt ihr schon gehört, es ist mal wieder ein Interview und es ist ein Interview, auf das ich mich ganz besonders freue. Ich begrüße Frank Herzig von Schattenmann. Hallo Frank.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich auch riesig, heute hier sein zu dürfen und ich bin gespannt.
Du bist gespannt. Ja, das freut mich ja zu hören. Du selbst hast ja auch durchaus Podcast-Erfahrung mit Schattenland. Habt ihr ja, glaube ich, wie viel? Weit über 100 Episoden mittlerweile am Start, ne?
Ja, es sind, glaube ich, jetzt 149 Episoden. Und ich würde es nicht Erfahrungen nennen, weil wir quatschen ja einfach nur völligen Stuss und Schwachsinn, der uns gerade so einfällt. Also, da bist du schon deutlich erfahrener. Ja? Du weißt, wie das richtig funktioniert. Deswegen bin ich ja auch so gespannt.
Ich weiß, wie das richtig funktioniert. Das ist aber auch eine sehr steile These. Denn das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen. Als ich angefangen habe, Podcast, also diesen Podcast hier zu machen, hatte ich überhaupt keinen Plan davon. Ich hatte nur, und das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen, nur Schattenland vorher gehört. Ich kannte keine anderen Podcasts, ich habe mich nie dafür interessiert, aber als ihr in der Corona-Pandemie mit eurem Podcast angefangen habt, war das tatsächlich meine erste Berührung mit Podcasts. Das ist tatsächlich so.
Ist wirklich dein Ernst?
Ja, vollkommen.
Wir haben dich inspiriert.
Meine Güte. Ja, das ist tatsächlich so.
Boah. Das macht mich jetzt schon ein bisschen stolz, muss ich ehrlich sagen, ja, weil du hast ja auch schon echte krasse Namen bei dir im Podcast gehabt und vielen Dank für die Blumen. Ich hoffe, du hast dir nicht allzu viel Beispiel an uns genommen.
Oh, da kommen wir ja später zu kommen, aber es ist tatsächlich so, also es gab damals zwei Faktoren. Einerseits war das ein Soloalbum von Chris Boltendahl von Grave Digger. Mhm. Und halt das Wissen, dass ich wusste, ja, okay, die von Schattenmann haben auch einen Podcast. Und da habe ich so gedacht, okay, einen Podcast in die Welt zu kriegen, kann ja nicht so schwierig sein. Wenn man das alle 14 Tage oder so machen kann, können da ja nicht ähnliche Probleme dranhängen, wie wenn du jetzt versuchst, ein Musikalbum in den Stream zu bekommen. Also das habe ich in der Vergangenheit auch mal gemacht. Da hängen ja, weiß ich nicht, was für Eventualitäten dran mit GEMA und bla, ne, und Freigabe und keine Ahnung. Also von daher, doch, es war wirklich so, ich habe das in der Corona-Zeit auch wirklich sehr gerne gehört und habe euren, wie du es gesagt hast, Schwachsinn-Labern sehr genossen in dieser Zeit. Es hat mir sehr viel Freude immer bereitet, das kann ich mit Fug und Recht behaupten.
Sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und wenn wir Idioten das auf die Reihe kriegen, ja, dann ist es nicht so schwer, ne? Also, wenn es sogar ich schaffe.
Ja, wie war das gleich? Du, der ja schon ein paar Alben produziert hat, das ist ja, glaube ich, schon ein leicht anderes Kaliber, als einfach eine Tonspur aufzunehmen, die in eine MP3 zu wandeln und irgendwo hochzuladen.
Hey du, ich stolper auch über meine eigenen Füße, also sag niemals nie.
Ja, bevor das jetzt hier zu sehr in dieses Thema ausartet, erstmal zum eigentlichen Thema. Natürlich geht es um ein neues Album, das ihr gerade, obwohl gerade stimmt nicht so ganz, aber noch relativ frisch veröffentlicht habt im März. Und zwar euer Album mit der Nummer 5 mit dem Titel Endgegner. Und schon im Vorfeld habt ihr es ja auf Social Media geteilt, dass ihr habt es, glaube ich, formuliert, einen radikalen Wechsel vorgenommen habt. Und wie kam es denn überhaupt dazu? Also ihr hattet ja vorher, hätte ich gesagt, auch jetzt keinen zu 100% festgelegten Stil. Aber ich hätte immer gesagt, anfangs lief es ja unter Neue Deutsche Härte 2.0. Und jetzt ist ja die Aussage, okay, das ist jetzt deutschsprachiger Metal. Wie kommt man denn auf die Idee? Weil richtig festgelegt, wie gesagt, wart ihr ja eigentlich nie auf eine Stilistik.
Ja, hast du recht. Naja, also grundsätzlich so diese Transformation hat bei uns ja schon irgendwie von Album zu Album stattgefunden. Wie du schon gesagt hast, fünftes Studioalbum jetzt mit Endgegner. Und es ist für uns auch echt sehr witzig, das erste Album zu hören und dann jetzt Endgegner. Einfach so den Weg, die Entwicklung. Es ist schon krass. Wenn man aber alle Alben dazwischen hört, wie jetzt zum Beispiel das Album Chaos, was ja schon deutlich metaliger geworden ist, und dann am Ende Dia de Muertos, unser viertes Studioalbum, da hört man irgendwie raus, dass da schon auch eine gewisse Logik, eine gewisse Konsequenz dahinter steckt. Es musste eigentlich so kommen. Denn rückblickend auf unsere musikalische Reise ist es wirklich immer härter, immer metallischer geworden und wir haben uns auch immer mehr gefunden. Ich will nicht sagen, dass wir am Anfang experimentiert haben, sondern das war ja schon auch das, was in unseren Köpfen schwirrte, was wir da immer an Musik gemacht haben. Und es war auch immer unsere Handschrift und unser Stiefel. Aber ich meine, du spielst dann Konzerte, du hörst andere Musik, du triffst andere Musiker. Das sind ja wahnsinnig viele Eindrücke und Inspirationsquellen, die da auf einen einprasseln. Und man wird ja auch älter, ja? Man verändert sich auch optisch. Und wir haben uns einfach in die härtere Gangart entwickelt, konsequent. Und ich würde schon sagen, wie du sagst, dass man uns früher nicht so richtig zuordnen kann. Was ist es jetzt? Ist es jetzt Metal, harter Rock oder neue deutsche Härte? Was war das denn früher? Deswegen haben wir es dann salopp irgendwie neue deutsche Härte 2.0 getauft. Um einfach den Leuten auch ein bisschen was zu geben, um sich festzuhalten, weil so Begrifflichkeiten machen das Leben ja schon ein wenig leichter.
Oh ja.
Ja. Und jetzt können wir mit Fug und Recht behaupten, hey, wir sind eine deutschsprachige Metalband. That's it. Und dann soll sich ja jeder so auch selber so ein bisschen seinen Reim machen können, was für Metal das jetzt ist. Da sollen sich dann andere drum streiten, weil Metal ist ja auch so vielschichtig. Black Metal, Death Metal, Metalcore und Power Metal und was weiß ich, was es da alles gibt. Deswegen, die Feinjustage kann gerne jemand anders machen.
Die Feinjustage, das ist ein sehr schönes Wort im Zusammenhang mit Musik. Ich hätte eher gedacht, die Szenepolizei wird dann klären, was es eindeutig nicht sein wird, ne, so ungefähr. Also Metal ist das ja mal gar nicht.
Ja, das machen die ja sowieso. Aber es ist ja eh immer, du kannst ja sagen, was du willst. Du wirst immer jemanden finden, der sagt, nee, das ist es nicht. Nee, nee, aber wie könnt ihr nur? Um Gottes Willen, das ist ja Schlager.
Okay, Schlager. Ja. Also die Assoziation hätte ich jetzt nicht gehabt, muss ich gestehen. Aber gut, wenn das jemand sagt, muss der mir mal den Schlager vorspielen, der so klingt. Dann wäre ich sofort dabei sogar.
Ja, ja, ich auch. Ne? Also ich wäre dann absoluter Schlagerjünger. Wenn das Schlager ist, dann bin ich dabei.
Aber Berührungspunkte mit Schlager hast du ja aus deinem anderen Leben, oder? So, wenn ich mich an manche Podcast-Folge von euch erinnere, bist du ja auch für Tontechnik durchaus unterwegs und hast da, glaube ich, immer eine ziemliche Lanze für Schlagerkünstler, zumindest auf der künstlerischen Ebene gebrochen. Also, dass man nicht so despektierlich über die sprechen sollte.
Das sind echt coole Socken. Also, ich habe ja, das ist das Schöne irgendwie, dass ich auch abseits der Bühne stehen darf als Tontechniker. Und ja, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber ich habe dann Leute wie Icke Hüftgold kennengelernt, Mia Julia habt ihr da betreut und auch hier Lorenz Büffel. Und ich wusste es nicht, aber Icke Hüftgold ist ja ein Rocker tatsächlich. Also das ist auch ein Metaller und der hat sich dann auch Schattenmann angehört und fand es total toll. Und ja, das sind echt coole Dudes. Und die haben aber auch Spaß dran, was die machen. Ja? Die sind auch irgendwie so in beiden Welten zu Hause. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil die tatsächlich gar nicht so Szenepolizei und verurteiltechnisch unterwegs sind, wie das so manch einer vielleicht jetzt in unserer Szene ist. Die sind da fast ein bisschen, ich würde sagen, toleranter. Also der hätte weniger Problem, sich mit dem Bier auf ein Metal-Konzert zu stellen, als vielleicht unser eins mit dem Bier auf ein Ballermann-Konzert. Also es sind auch wirklich coole Leute.
Das kann ich mir schon durchaus vorstellen.
Ja.
Also. Und vor allen Dingen wahrscheinlich ja auch sehr professionell agierende Leute letzten Endes. Weil gerade eben, ich sag mal so, man hört ja auch gerne, wenn man im Metal-Bereich unterwegs ist, Geschichten über Künstler, die eigentlich nur sturzbetrunken immer sind und damit auch gar nichts dann auf die Kette kriegen. Ich glaube, das kann man sich in so manch anderem Metier gar nicht erlauben, würde ich mal denken.
Du, die gibt's aber überall. Also egal, ob das im Hip-Hop ist oder jetzt auch im Latin oder egal, wo ich schon hinter die Kulissen schnuppern durfte und mit wem ich gearbeitet habe, es gibt immer solche und solche. Es gibt die Vollprofis, die absolut straight sind, die ihren Job unfassbar ernst nehmen und die das wirklich auch leben mit Leidenschaft, mit Herzblut und die absolute Workaholics sind. Und dann gibt es halt die leben halt dann den Lifestyle. Also die gibt es auch. die machen trotzdem ihr Ding, aber für die gehört es halt dazu und dann geben die halt auch Gas. Für die ist auf die Bühne gehen, Party und das ist davor und danach so, aber die gibt es überall.
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so. Schlagen wir mal den Bogen zurück zu eurem neuen Album. Wir haben schon gesagt, Stilwechsel vielleicht. Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt gesagt, wir machen deutschsprachigen Metal soll es natürlich heißen. Aber ihr habt ja auch optisch euch so einer gewissen Veränderung unterzogen. Und meine Tochter wollte unbedingt wissen, warum habt ihr einen Zebra auf der Bühne?
Das kann ich dir sagen. Also zu Jan. Jan ist ein sehr spezieller Mensch. Ich kenne Jan jetzt seit über 20 Jahren und das ist so ein 100% Typ. Ja, das ist so ein schwarz-weiß Mensch tatsächlich. Der ist absolut straight und ist auch so ein Arbeitstier. Aber wenn er dann mal Party macht, wenn er dann mal Gas gibt, dann Volllevel, Anschlag. Ja, und wenn du unseren Podcast kennst, du ja, der ist dann auch wirklich im Die-Mutter-Modus. Ja?
Also, oh ja, ich erinnere mich.
Genau, das ist keiner, der mal, ach, ich bin heute ein bisschen angetrunken und schnanahnaps, sondern der kennt wirklich nur 0 oder 1, Vollgas oder Stopp. Und das ist so die Party-Animal-Seite an ihm, aber auch so im Leben. Der Typ hört zu, du kannst dich mit dem unterhalten, sitzt in einer Runde, der hört den ganzen Abend zu. Und dann schafft er es, dir mit einem Satz die komplette Laune zu verhageln. Weil das ist kein Typ, der irgendwie gefährliches Halbwissen hat. Der macht seinen Mund nur auf, wenn das wirklich fundiert ist und wenn er zu 100% weiß, dass das, was er jetzt sagt, genau das ist, wie es am Ende ist. Und Aussage. Also entweder er blickt voll durch und schmeißt es dir um die Ohren oder er hält einfach die Fresse. Ja? Und das passt so gut zu ihm. Der ist wirklich schwarz und weiß. Und der hat halt auch gesagt so, hey, was soll ich machen? Ich bin ja irgendwie so ein komischer Typ. Ich bin entweder all in oder halt, naja. Und dann kam eben diese Idee auch durch Schattenmann, Licht, Schatten, schwarz, weiß, sein Charakter. Und ich weiß noch, wie ich mit ihm telefoniert habe und ihn gefragt habe, bist du dir sicher, dass du das machen willst mit dem Zebra? Bist du dir ganz sicher? Du weißt, dass du dich vor jeder Show anschmieren musst und wieder duschen musst. Also du weißt, was das für ein Aufwand ist, dass du auf einer Tour, die 14 Konzerte hat, 24 Stunden in Summe damit beschäftigt sein wirst, dich anzumalen und wieder abzuschminken. Und er so, ja. Ich so, wirklich? Ja. Und du willst es wirklich machen? Ja. Okay. Und du findest es gut? Ja. Und dann war es das. Aber das ist er. Und ich persönlich, wenn der Typ sich anmalt, das ist wirklich meditativ. Der sitzt da, hat seinen Spiegel, hat seine eigenen Schminklichter dabei. Dann fängt er da an, ist ganz ruhig, gelassen. Und dann passiert tatsächlich das, was keiner für möglich hält. Aus der Null wird die Eins. Und dann kann er tatsächlich jetzt, und das macht's auch aus, auf der Bühne das rauskehren, was er dann auf der Bühne eigentlich ist. Nämlich die geile Socke, die Bock auf harte Mucke hat und da jetzt 2 Stunden Konzert spielen will. Und das ist wirklich, es ist faszinierend. Und das hat wirklich was mit ihm gemacht. Und deswegen haben wir einen Zebra in der Band.
Dann gehe ich jetzt auch davon aus, dass auch die anderen Figuren eine tiefere Bedeutung haben oder zumindest eine Geschichte oder nicht, die ihr noch so darstellt.
Absolut. Also guckt ihr unseren Bassisten an, El Comandante, ja, Luke. Das ist so ein allesliebender Mensch. Ja, der ist immer für Respekt, Toleranz. Er ist total friedfertig. Und das ist so einer, der könnt niemanden, keiner Fliege was zuleide. Und der ist irgendwie so eine Art friedlicher Rebell. Ja, so ein Revoluzer. Und er hat gesagt, Mensch, ich möchte zeigen optisch, was ich denke. Und, einfach so den Obrigkeiten den Stinkefinger zeigen. Und dann kam er irgendwann an und meinte, hey, ich nehme jetzt 2 Uniformen zusammen, zerfetz die, ich trage dazu Cowboy-Stiefel, so ein bisschen wie die Anti-Vietnam-Bewegung damals in den Staaten. Ja? Und ich so, ey, echt, krass, geil, passt zu dir. Und dann kam er da mit seinem Patch und seinen Ideen, die er so hatte und sagt, ey, das bin eigentlich ich, das ist genau meine Message, da habe ich Bock drauf. Ja, dann hast du uns mal gesehen, ja, wie geht denn das jetzt zusammen? Wir haben jetzt da einen Zebra und einen, der sagt, ey, fuck war und scheiß auf alles und ich bin jetzt hier der Revoluzer. Ja, wie geht jetzt das bühnentechnisch zusammen? Aber es war uns in dem Moment egal, weil wir tatsächlich unsere Charaktere in den Fokus gestellt haben. Und das war ja auch das große Wagnis dabei zu sagen, hey, wir sind keine scheiß Konzeptband, sondern wir machen jetzt einfach das, worauf wir Bock haben. Und dann kam natürlich ich noch um die Ecke und habe gesagt so, ey Leute, boah, mir gehen meine Haare so auf den Sack, ich habe keinen Bock mehr auf meine Emo-Friese und irgendwie, oh, jetzt, wo ich älter werde, wachsen mir endlich Haare im Gesicht. Ja, ich sehe nicht mehr aus wie 12 und im Cosima-Video fand ich das ziemlich geil, Corona ist rum. Jetzt juckt's auch nicht mehr unter der Maske. Ich will jetzt ein Schnörres tragen und ein Iro. Und alles, bist du komplett? Und naja, der Rest ist Geschichte.
Ja, ich erinnere mich. Ja. Du siehst nicht mehr aus wie 12. In irgendwo war es beim dunklen Parabelritter oder wo du zu Gast warst, wo irgendjemand fragte, wer ist denn der 12-Jährige im Video?
Ja, genau. Ja. So, das ist vorbei. Ja, jetzt habe ich endlich Männerhaar im Gesicht, eine ordentliche Frisur. Und ja, jetzt sind wir, wer wir sind. Und jeder trägt seinen Charakter nach außen und wir sind mehr Schattenmann als je zuvor.
Ist das dann auch der Grund, dass ihr aufs Cover des neuen Albums dann euch drauf gesetzt habt? Weil, wenn ich mir die anderen Albumcover so angucke, gab es maximal ja auf Licht an, die Band zu sehen, aber auch da ja nur in diesem Gang im Schatten stehend. Und die anderen Cover haben jetzt ja nicht euch als Musiker oder als die Charaktere aus der Band in den Fokus gerückt. War das ganz bewusst, dass man sagt, hey, so sind wir jetzt, nehmt das so hin und wenn nicht, dann müsst ihr uns ja nicht hören oder steht noch mehr dahinter?
Es hat gepasst. Wir haben tatsächlich einfach mal ein Shooting gemacht, weil man braucht ja Bandfotos und dann haben wir das so gesehen und dachten uns so, ey, geil, Endgegner, ja, ey, wir sind der Endgegner. Vielleicht ist jeder auch so ein fiktiver Charakter im Sinne eines Endgegners. Vielleicht muss man sich mit jedem von uns auch irgendwie erst anfreunden. Auf der anderen Seite waren dann auch so Ideen so, naja, also im Prinzip könnte auch jeder einzelne von uns im Prinzip der Endgegner eines Levels sein. Also da waren viele, viele Ideen im Hintergrund. Aber am Ende ist es genauso, wie du sagst, das sind wir, das ist Schattenmann, so wie es jetzt ist. Wir fühlen uns sauwohl, das machen wir jetzt. That's it.
Ein weiterer Umstand, der sich ja auch geändert hat, ist das Plattenlabel. Ihr wart ja vorher bei, ich bin mir nie sicher, ob es AFM oder AFM hieß. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
Ich sag immer AFM.
Okay, einigen wir uns darauf. Oh. AFM gibt es nicht mehr und ihr seid dann jetzt ja bei Perception gelandet. Das ist ja ein Unterlabel von Raining Phoenix Music. War es für euch einfach, ein neues Plattenlabel zu finden, nachdem es AFM nicht mehr gibt? Also mit einer Top-10-Platzierung von Dia de Muertos dürfte es ja nicht ganz so schwierig sein, eine Plattenfirma zu finden. Oder ist das auch in der heutigen Zeit immer noch so, dass man wirklich ganz hardcore-mäßig Klinken putzen muss und bitte, bitte machen muss?
Naja, also wie es normal ist, kann ich dir gar nicht sagen. Aber uns haben alle für bescheuert gehalten. Weil wie du schon sagst, wir haben ja ein Top-10-Album hingelegt mit Dia de Muertos. Und wir haben allen gesagt, wir machen es anders. Und das ist ja eigentlich das Paradoxe. Jeder sagt so, ja, jetzt hast du mal einen Erfolg gehabt, dann macht's doch bitte genauso wieder. Also mach doch einfach Dia de Muertos 2 oder knüpf zumindest daran an, weil es scheint ja Leuten gefallen zu haben. Also warum jetzt bitte die Welt verändern wollen, wenn es doch so auch funktioniert? Und dann find mal ein Label, wenn du eine Vision hast, aber den irgendwie verklickern musst. Nee, also es wird nicht so wie Dia de Muertos und es wird auch nicht so wie das Album davor. Es wird ganz anders und wir glauben, wir haben jetzt einen Zebra in der Band. Ach und übrigens, wir machen jetzt Metal.
Aber wir sind keine Gimmickband, ne? Wir sind, genau.
Genau, also da konnte sich ja keiner was drunter vorstellen am Anfang. Und das war natürlich auch schwierig, den Leuten das zu vermitteln und irgendwie beizubringen, was da passieren soll. Und wie es dann immer mehr Form angenommen hat und wie dann auch so die ersten Songs tatsächlich so waren, dass man sagte so, hey, jetzt kannst du mal hören und dann gab es auch schon mal ein Pressebild so und das war schon die Marschrichtung so ein bisschen klarer und visuell gesteckt, dann war es für uns tatsächlich etwas leichter, aber es war für uns alles andere als easy. Und ich glaube, hätten wir einfach normal weitergemacht, dann wäre es viel einfacher gewesen.
Man hätte jetzt natürlich sich auch vorstellen können, dass vielleicht der Stilwechsel vom Label ein bisschen forciert worden ist, aber deine Ausführungen entnimmt man jetzt ja, nee, im krassen Gegenteil. Es hat euch eher Schwierigkeiten gemacht, dass ihr den Stilwechsel machen wolltet. So würde ich es jetzt verstehen, inhaltlich.
Ja, ja, absolut. Absolut. Und du hast ja auch, da hat man sich im Vorfeld viel Kritik anhören müssen. Also ich meine, die Fans waren skeptisch. Es gab viele, die gesagt haben, ja, was soll denn das jetzt? Wie ist denn der angemalt? Wir sind da mal weg. Darauf haben wir gar keinen Bock. Bis es dann live gesehen haben oder bis es verstanden haben, worum es uns eigentlich geht. Und das ist bei einer Plattenfirma, die da ja auch irgendwie wirtschaftlich da Geld reinhängt und einer Band eine Plattform bietet und die möchten ja auch was zurückhaben. Die haben ja nichts zu verschenken und der Plattenindustrie geht es ja eh nicht so gut. Ich meine, wissen wir ja alle, wir sind ja nicht mehr in den 80ern oder in den 90ern. Die Welt hat sich da ja sehr verändert. Da sind die natürlich noch viel, viel verhaltener und viel, viel vorsichtiger. Also ich bin Plattenboss gewesen, wäre ich dann auch gesagt, der Schattenmann würde ich nehmen, das hat funktioniert, das wird auch beim nächsten Album funktionieren, aber nicht, wenn da der Herzig mit seinem Hirnschiss rumkommt und sagt, es wird jetzt alles anders und kein Bock und tralali und nö, dann würde ich als Plattenboss auch sagen, du, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher und halt eben auch unsere Freiheit zu sagen, wir machen das, was wir wollen, wir machen die Mucke, die wir wollen, ja, ja, es ist schon, war schon sehr sperrig, um es mal einfach zu formulieren.
Also ich muss sagen, die geänderte Optik hat mich jetzt wirklich als Fan der ersten Stunde gar nicht so sehr irritiert. Also ich muss dazu sagen, ich kannte die Band, bevor ihr was veröffentlicht habt, weil ich habe auf dem Amphi-Festival, ich glaube 2017, Stahlmann gesehen, wo dann der Sänger Werbung für euch ja gemacht hat, weil du zu der Zeit ja dort noch Gitarre gespielt hast.
Genau, ja.
Und von daher habe ich das irgendwie vom ersten Moment an verfolgt gehabt und kann also wirklich von mir behaupten, ich kenne Schattenmann seit dem Debütalbum. Also diese optische Rundumerneuerung hat mich gar nicht so irritiert. Mehr so eure erste Single, die dann rauskam. Kein Kommando.
Ja.
Weil die Aussage war, wir machen jetzt mehr Metal. Und dann ist da ja eher so eine Art Disco-Beat fast schon drunter. Ich meine, klar, sowas macht man im Metal zuweilen auch. Aber ich hätte jetzt vielleicht gedacht, jetzt kommt irgendwie eher sowas Hardcore-mäßiges um die Ecke, ne, mit ballerndem Schlagzeug oder so. Das war so der Moment, wo ich im ersten Moment wirklich dachte, okay, das ist jetzt nach eurer Ansicht mehr Metal. Mal gucken, was da noch kommt. Aber ich habe es nicht direkt verteufelt, aber es war auf jeden Fall so, irgendwie ist es auf jeden Fall anders. Mal gucken, was die da noch veranstalten möchten.
Ja, es war ja auch tatsächlich so, dass dieser Song der erste war, der fürs Album entstanden ist. Und wir haben dann gesagt, naja, ist der erste Song, es wird auch die erste Single. Das machen wir jetzt einfach. Und auch so dieses, alles hört auf kein Kommando, dieser Claim. Und auch das, was wir, diese Anleihen hatten wir auch schon vorher. Und das war für uns auch so ein Ding zu sagen, Hände hoch. War ja auch, ist ja auch so eine Party-Hands-Up-Nummer. Und da schlägt er schon auch rein. Also er hat, dieser Song hat sowohl dieser Song verkörpert A, unser Mindset wahnsinnig gut, hat musikalisch genau den Weg eingeschlagen, wo es hingegangen ist und hatte aber noch so Anleihen vom Alten, was da war. Und zudem für mich stimmlich auch, der Song mit dem größten Aha-Effekt, denn da waren sie dann. Da waren die hohen Noten, da waren die tiefen Noten und da waren dann die Shouts zum allerersten Mal. Da war zum allerersten Mal in der Schattenmann-Geschichte eine zweite geschautete Strophe, wo es wirklich richtig zur Sache ging. Da waren dann auf einmal im Refrain Screams und dann, ja, das musste eigentlich sein, weil für uns war das schon die Verwandlung auch mit.
Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Was außerdem ja am neuen Album auch erwähnenswert ist, bei zwei Songs war auch jemand von einer sehr bekannten anderen deutschsprachigen Band mit dabei, am Songwriting beteiligt, mit der ihr ja auch auf Tour wart. Ich meine, klar, es geht um Eisbrecher. Wenn du da jetzt so drüber reflektierst, die Tour mit Eisbrecher, hat das euch einen gewissen Popularitätsschub noch zusätzlich verpasst, weil man kennt das ja auch. Klassisches Beispiel für mich ist immer, wenn Subway to Sally auf Tour sind, die können die geilste Supportband vor dem Herrn dabei haben, die fähigsten Musiker, die Leute hören der Supportband einfach nicht zu, weil die wollen Subway to Sally sehen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das bei Eisbrecher in eine ähnliche Richtung geht, aber ist da irgendwas messbar für euch von hängen geblieben, dass man gemerkt hat, keine Ahnung, die Wiedergabezahlen auf den diversen Streamingdiensten gehen hoch oder irgendwelche Absätze gehen hoch? Ist da irgendwas messbar hängen geblieben?
Ja, absolut. Also, ich meine, Eisbrecher und Schattenmann, das ist ja, da hat sich ja wahnsinnig viel entwickelt. Also, das ist irgendwie, ich war ja oder ich bin ja immer noch Fanboy, sage ich ganz ehrlich, für mich war Eisbrecher schon immer so, ja, ich habe diese Autosendung geliebt von ihm. Ich fand es immer geil und ich weiß noch, wie wir mit Schattenmann angefangen haben, habe ich gesagt, Mensch, ey, wenn wir mal bei Eisbrecher spielen dürften, das wäre ja so geil. Und ja, das war dann tatsächlich 2019, haben sie diese Liebe macht Monstur quasi, war ja noch nicht die Liebe macht Monstur, glaube ich, nee, nur eine Tour, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Liebe macht Monster kam ja erst dann während Corona. Auf jeden Fall, ja. 2019 haben wir da den Call gekriegt, dass wir mitfahren dürfen. Also man muss da wirklich von dürfen sprechen. Das ist eine Riesenehre für uns gewesen. Und dann hat es ja leider ein paar Jahre gedauert mit Corona und so weiter und so fort. Da wurde ja viel verschoben. Und dann sind wir da mitgefahren. Und das war tatsächlich für uns eine Riesenreise. Ich habe unfassbar viel gelernt. Und wir haben da natürlich eine unglaubliche Chance bekommen, für die ich Alex heute noch wirklich zutiefst verbunden und dankbar bin. Denn wir haben seitdem schlicht und ergreifend einfach mehr Leute auf Tourneen. Seit Eisbrecher kennen uns einfach mehr Leute. Also ich sag's mal so, du hast natürlich die Möglichkeit, vor 4.000, 5.000 Menschen zu spielen an einem Abend. Und du hast eine Plattform. Aber was du draus machst, Das ist dann dein Bier. Also du musst die Leute schon mitnehmen, abholen. Und irgendwas haben wir anscheinend gemacht, dass wir da ein paar Leute mit abholen konnten und mit in unsere Schattenmann-Welt nehmen. Und am Ende des Tages, ja, war das für uns tatsächlich ein ziemlicher Schub. Und da ist ja dann auch noch viel mehr entstanden. Da hat sich dann wirklich auch was entwickelt. Alex und ich, wir sind ja richtige Buddies inzwischen. Und mir wurde dann auch die Ehre zuteil, den Song Auf die Zunge mit Alex zu schreiben, der ja dann ein Eisbrecher featuring Schattenmann geworden ist. Das war ja für mich, um Gottes Willen, es war unfassbar fernab jeglicher Realität. Dann bin ich auch nicht mehr ausgekommen und bin dann als Tontechniker auf die letzte Deutschland- und Europatour von Eisbrecher mitgefahren. Und ja, dann waren wir halt mal zusammengesessen und dann hatte er auch eine geile Idee und ich auch. Und irgendwie haben wir dann halt auch noch einen Song für Schattenmann geschrieben. Und ja, das hat sich ziemlich viel entwickelt und ich bin sehr dankbar und stolz drauf, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ich bin mir gerade nicht sicher, hat denn dann Auf die Zunge Generation Sex als erfolgreichsten Schattenmann-Song abgelöst? Weil ich sehe ihn auf der Spotify-Aufstellung nicht mehr in den Top 10. Und ich weiß, das war für euch immer so nach dem Motto, na, wir sind nicht die Generation Sex-Band. Ja klar, ist das ein Song von uns, aber wir haben doch auch noch über einen dicken Daumen gepeilt 50 andere Songs.
Ja, das ist so. Zum Glück, jetzt steht halt ganz oben Eisbrecher featuring Schattenmann. Ist für mich viel, viel geiler als Generation Sex. Denn der war ja noch, der ist ja auch schon, um Gottes Willen, ich liebe diesen Song nach wie vor, wir spielen ihn auch immer noch live, aber der hatte halt jetzt auch schon 9 Jahre auf dem Buckel, ne? Also ist schon schön, wenn da mal frischer Tune ganz oben steht in der Hitlist.
Das kann ich voll nachempfinden. Ja, Generation Sex, also du hast gesagt, du magst den Song immer noch. Gibt es denn irgendwas von früher, was dir heutzutage peinlich wäre, wo du denkst, boah, hätten wir das mal lieber nicht gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Weil ich finde, es ist immer ein Learning, egal was du tust. Und vor allem Musik und ein Album ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Und alles, was du in diesem Moment aufnimmst und veröffentlichst, und da stehst du ja dann in dem Moment auch dahinter. Und klar, Ansichten verändern sich, Geschmäcker verändern sich im Laufe der Zeit. Und ich denke mir heute, wenn ich einen Song höre, so, ja, das würde ich heute vielleicht anders machen. Oder das würde ich vielleicht heute nicht mehr so singen. Oder vielleicht hätte ich es ein bisschen anders formuliert. Aber ich rufe mir immer wieder in den Kopf, hey, das ist, war zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, die Momentaufnahme. Und da war es genau richtig. Und so ist es. Und das finde ich auch das Schöne an Musik. Du hörst Musik auch an, aus welcher Zeit sie kommt. Und das finde ich einfach schön. Deswegen, nein, keine Reue. Ich würde nichts anders machen. Es war alles gut so, wie es war. Und es ist gut so, wie es ist.
Es klingt jetzt auch so, als wäre es für dich niemals eine Option, etwas zu tun, was im Metal eine Zeit lang schwer en vogue war, irgendwelche alten Songs oder ganze Alben nochmal neu aufzunehmen, so nach dem Motto, ja, früher konnten wir das ja noch nicht so gut. Wir machen das jetzt mal so in richtig gut. Ist das etwas, was du dir vorstellen könntest, oder ist wirklich deine Aussage, nee, das war in dem Moment richtig und so bin ich damals gewesen und heute würde ich es anders machen, interessiert aber mutmaßlich ja keinen, wie ich es heute machen würde.
Naja, also wir haben tatsächlich erst auf dem letzten Block genau über dieses Thema gesprochen, weil wir spielen ja auch noch Songs aus dem allerersten Album, weil das einfach auch nach wie vor unsere DNA ist. Es sind ja immer noch wir. Und der Song Licht an zum Beispiel, er kommt live immer noch super geil. Aber da hat man dann auch schon so die Ambition, das ein oder andere Ding noch zu featuren. Da juckt einen was. So, ey, da könnte ich doch jetzt mal oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja? Da fühlt man gerade was, wenn man die Nummer spielt und denkt sich, vielleicht. Also aus dieser Warte raus würde ich sagen, ja, hätte ich schon Bock drauf. Andererseits denke ich mir so, den gibt's ja schon. Also viel lieber schreibe ich doch einen neuen Song. Ist doch schon, die Geschichte ist doch schon erzählt. Ich möchte eigentlich gerne eine neue Geschichte erzählen. Vielleicht geben wir ihm einfach nur ein neues Gewand live, dass es sich für uns noch ein bisschen anders anfühlt. Aber ja, wenn dann vielleicht irgendwie eine Akustiknummer oder so oder was völlig Bescheuertes draus machen. Aber auch da weiß ich nicht, nee, da bin ich dann so lieber der Typ, ich reite nicht so gern auf alten Dingen rum, da mache ich lieber was Neues.
Also ich verstehe das bei manchen Bands, wenn sie wirklich Debütalben hatten, die vom heutigen Standpunkt aus betrachtet einen, in Anführungsstrichen, schlechten Sound haben. Also wenn du Sachen hast, die so in den 90er Jahren aufgenommen worden sind, wo man so dann ja auch viel mit digitalen Sachen rumexperimentiert hat und heutzutage denkt, ah, das hätte man vielleicht besser doch nicht gemacht. So Sachen kann ich tatsächlich verstehen, aber ich hätte wirklich gedacht, alles, was so im neuen Jahrtausend entstanden ist, müsste man nach meiner Einschätzung auch nicht unbedingt irgendwie neu aufnehmen, weil im Zweifelsfall zerstört man ja auch immer ein bisschen die ursprüngliche Bedeutung von dem, was es irgendwie mal gewesen ist.
Ja, ich finde aber auch, Sounds haben ja auch eine gewisse Ästhetik. Und ich finde jetzt auch gerade diese im Nachhinein furchtbaren Synth-Sounds, die wir da benutzt haben, das war halt damals so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass neue Sounds diesen gleichen Flair haben würden. Ja? Oder stell dir vor, man würde heute Rammstein-Songs mit modern klingenden Synths aufnehmen. Das wäre nicht mehr das Alte. Da sind ja Sounds dabei, die sind ja Kult. Ja. Um Gottes Willen, ich möchte damit nicht sagen, dass unsere beschissen klingenden Synthesizer Kult sind, aber dieses Flair, vielleicht macht es auch genau das aus und vielleicht funktioniert der ganze Song dann nicht mehr oder die Magie ist weg oder er zieht dich gar nicht mehr so rein. Vielleicht ist es auch gerade das Unperfekte, diese Lernkurve, ja, die genau da, die es einfach besonders macht.
Genau. Und Lernkurve ist eine schöne Überleitung quasi, denn ein Thema hat mich immer so ein bisschen beschäftigt mit euren jetzt ja knapp 150 Podcast-Folgen, wo, wie du ja selbst gesagt hast, ihr stellenweise einfach nur Schwachsinn erzählt. Habt ihr da manchmal nicht auch ein bisschen Sorge, jetzt noch nicht mal so sehr wegen Schwachsinn, den ihr redet, sondern dass man vielleicht ein Stück zu viel von sich preisgibt, von dem man vielleicht gar nicht möchte, dass das alle Welt weiß? Also klar, das ergibt sich natürlich oft, wenn man wie es im Idealfall ja ist bei einem Podcast, eher in einer lockeren Unterhaltung am Ende angekommen ist, dann redet man ja einfach. Aber habt ihr da nicht manchmal Bedenken, so, oh, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen? Also schneidet ihr sowas eventuell auch oder ist euch das wirklich egal? Also was man sagt, darf auch gehört werden.
Nö, was wir sagen, darf auch gehört werden. Also da ist ja jeder sein eigen Glückes Schmied. Dann ist es halt so. Ja. Also,
Pech. Ich erinnere mich halt an ein paar Dinge, die damals Nils offenbart hatte, wo ja selbst ihr schon immer sagtet, alter Nils, ist doch nicht dein Ernst, was in diese Richtung ging und naja.
Ja, aber hey, das es ist so und ich glaube, das ist auch tatsächlich, das hat uns auch irgendwo geprägt und das macht uns auch aus, weil wenn du zu uns auf eine Show gehst, dann kriegst du halt einfach 100% unsere Charaktere inzwischen serviert. Keine Ansage ist geprobt, kein Kommentar ist vorher gecheckt, sondern wenn ich halt das Maul aufmache auf der Bühne, dann meine ich es, wie ich es sage und dann ist es halt so. Und ich glaube, das macht uns aber auch aus inzwischen und ich habe auch keinen Bock, mich zu verstellen, wenn ich ehrlich bin. Nö, will ich nicht. Nö, nö, nö. So nämlich. Ist genauso wie mit dem Spruch, ja? Fanden alle scheiße. Jetzt sagen sie alle so nämlich.
Wrestling, ne? Oder sowas in der Art.
Ja. Auch, ne? Ja, genau. Da sind wir halt wieder beim Punkt. Völliger Schwachsinn. Und wenn dann das irgendjemand cool findet, dann freuen wir uns natürlich. Und wenn nicht, denken wir uns halt, naja, okay. Gut. Ja. Finde das Zebra halt scheiße.
Genau. Muss ja nicht hingucken, ne? Kannst ja in die andere Bühnenecke gucken.
Eben, mach doch die Augen zu, wenn du zuhörst.
Aber vorher das Ticket bitte kaufen.
Im besten Fall.
Ist ja legitim. Ja. Und bevor wir jetzt zu sehr in Unfug abdriften, hätte ich gesagt, lass uns mal Folgendes machen. Habe ich mir so ein bisschen bei euch abgeguckt, die Podcast-Playlist muss natürlich gefüttert werden.
Oh.
Also hier, ne?
Oh.
Und in erster Linie jetzt erstmal mit Songs von euch. Ihr habt ja 5 Alben am Start. Mein Vorschlag wäre, ich picke jetzt aus jedem Album einen Song, nenne ihn dir und du verrätst uns noch ein paar Worte zu diesem Song. Was du damit irgendwie verbindest oder was ihn für dich besonders macht oder was auch immer.
Geile Idee. Finde ich gut.
Und wir starten dann natürlich mit dem Album Licht an von 2018. Und nein, wir nehmen jetzt nicht Generation Sex, weil das ist schon, glaube ich, genug gefeatured überall und überhaupt. Was nehmen wir denn stattdessen mal? Trümmer und Staub. Den habt ihr mal als Abschlusssong gespielt.
Ja, sehr, sehr, sehr cooler Song. Und war tatsächlich lange Zeit unser letzter Song. Auch auf unserer ersten eigenen Tour, der war schon schön. Das war cool. Hat Spaß gemacht. Finde ich nach wie vor, ist eine coole Nummer. Ist auch nicht alt geworden, für mich so. Kann ich immer noch gut hören. Aber ja, funktioniert leider nur als letzter Song im Set so. Und deswegen ist er jetzt halt live ad acta gelegt. Aber schade drum. Ist tatsächlich ein Song, dem ich auch nachtraue.
Dann kommen wir zum nächsten Album. 2019 war es ja schon relativ schnell nach dem Debütalbum, das Epidemie-Album. Nüchtern betrachtet müsste ich eigentlich Epidemie sagen, aber sage ich nicht. Ich wähle hier mal den Song, zu dem du, wenn ich mich nicht irre, auf der Tour damals in der Ansage gesagt hast, dass du selbst lange überlegt hast, ob du diesen Song überhaupt aufnehmen möchtest und ob du ihn dann auch auf die Bühne bringen möchtest. Aber seitdem habe ich ihn, glaube ich, auf jedem Schattenmann-Konzert gehört, auf dem ich war. Es ist die vorletzte Nummer, Nadel und Faden.
Ja, hast du recht. Da habe ich lange mit mir gehadert und lange gezweifelt, weil der Song super emotional ist, weil er für mich sehr, sehr, sehr tief geht. Weil mir der Song wahnsinnig viel bedeutet. Und da ist bei den ersten Malen tatsächlich auch das ein oder andere Tränchen gekullert mit zitteriger Stimme. Und inzwischen tut's mir gut. Dieser Song tut mir gut. Und das ist etwas, was ich an Musik auch so liebe, dass Musik dir hilft. Und mir hat es geholfen, den einfach wie in so einer Art, ohne dass es jetzt doof gemeint ist, aber es ist auf einem Konzert dann tatsächlich wie so eine Art Gruppentherapie. Ja? Du teilst es mit anderen, du tauscht Gefühle aus und mir zerreißt das Herz, wenn da andere tatsächlich auch das ein oder andere Tränchen vergießen. Aber ich finde, es gehört dazu. Und mit jedem Mal geht es mir gut, wenn wir diesen Song spielen. Deswegen, der gehört dahin, wo er hingehört, in unser Live-Set.
Schön gesagt, auf jeden Fall. Und damit kommen wir zum Chaos-Album. Und da bin ich mal ganz unkreativ und wähle den Quasi-Opener, also Chaos, weil ich kann mich erinnern, in einer Podcast-Folge, wo ihr über die Songs gesprochen habt, hast du was dazu gesagt, dass es die beste Entscheidung wäre und dass der Song ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen sollte. Irgendwie sowas in der Art habt ihr dazu mal vertont.
Boah, das ist aber schon lange her.
Ja klar, das Album ist ja auch schon 5 Jahre bald alt.
Ja, ja. Ey, Chaos, Chaos hat sich für mich immer wieder gedreht. Das ist das Witzige an dem Song. Also, der ist nie alt geworden. Also, der hat auch, weißt du, du schreibst einen Song, hast eine ursprüngliche Message im Kopf. Ja? Und dann passieren ja Dinge, aber trotzdem hat dieser Song immer wieder gepasst. Und auch wenn ich mir die Welt heute anschaue, er passt immer noch. Das macht diesen Song so unfassbar zeitlos. Und der hat so einen charmanten Stinkefinger, wo ich mir einfach denke, jedes Mal so, ja, ja. Und auch die Frage in der Strophe, wann sind wir falsch abgebogen? Ja, es ist einfach so der Nagel auf dem Kopf nach wie vor, dass dieser Song einfach bleiben muss.
Gibt es ja auch ein sehr lustiges Video zu, ne?
Absolut, absolut. Sollte man sich mal anschauen eigentlich, mal wieder. Wir haben echt ein paar schöne Videos gemacht.
War das die Geschichte mit dem Vergnügungspark? Ja, oder?
Genau.
Wo ihr dann eigentlich gar nicht, wie war es, ihr hättet nicht drehen dürfen oder irgendwas habt ihr veranstaltet und dann kam die Polizei vorbei?
Ja. Das war so ein alter Vergnügungspark an der A9 bei Plech. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und da führt direkt die Autobahn vorbei und wir haben da halt mit Flamejets geschossen und Rauch gezündet und alles halt gemacht, was man so macht. Und muss ja auch nicht anmelden, ist ja keine Pyrotechnik in dem Sinn und war ja eh Privatgrund und Erlaubnis. Und wir waren halt mitten am Drehen und auf einmal so ein riesen Löschzug und Polizei und Feuerwehr und alle da und alle in völliger Aufregung, weil die Fahrzeuge einen verheerenden Brand auf der Autobahn gemeldet haben, weil wir da unser Feuerwerk hochgehen haben lassen.
Ja. Ja. Hat euch das was gekostet oder seid ihr da glimpflich rausgekommen?
Naja, die konnten nichts machen. Wir können ja machen, was wir wollen. Also wir haben ja auch niemanden, irgendwie Schaden zugefügt. Es war einfach nur, weil die Leute, die auf der Autobahn gefahren sind, sich dann, oh Gott, da brennt's! Hilfe! Und dann waren das halt wir Verrückten. Ne? Ja. Ja, war schön. Da war mal richtig was los in dem kleinen verschlafenen Nestchen.
Ja. Endlich Action, ja?
Ja, endlich.
Ich kann mir das so richtig vorstellen. Und ihr steht da so, hä, was ist denn hier los? Gehört das dazu?
Ja.
Schnell filmen.
Ja, ich meine, ist schon scheiße, ja, weil ich meine, so Einsatzkräfte, die haben ja auch einen Job und die das ist ja auch gefährlich. Also so lustig es auch klingt, so leid tat uns das dann auch, ja. Und die meinen dann auch, ja, hätte da halt angerufen, dann hätten wir gewusst, dass da nichts im Busch ist. Wir haben aber auch nicht damit gerechnet, dass man das von der Autobahn so sieht, weil du hast die Autobahn nicht gesehen. Also das ist ja auch in so einem kleinen Tal drin, aber die konnten von oben quasi so reingucken und da hat sich, oh meine Güte, und dann hier Feuerball, da großes Bumm, nochmal Feuerball. Naja, ja, wir haben ihnen versprochen, wir rufen das nächste Mal an und sagen Bescheid.
Wir rufen an und sagen, hier passiert nichts Schlimmes, ja, ist alles in Ordnung, alles geplant.
Das hätten wir tun sollen tatsächlich.
Okay, gut zu wissen für die Zukunft. Also wenn man keine Pyrotechnik benutzt, aber irgendwie Rauch verursacht, lieber die Feuerwehr anrufen und sagen, hier ist alles in Ordnung.
Genau.
Ja, wir sind mittlerweile beim Album Nummer 4 angekommen, also bei eurem Top 10 Album aus 2023, Dia de Muertos. Und hier fällt es mir ziemlich schwer, einen Song auszuwählen, weil mir die Platte wirklich von vorne bis hinten sehr gut gefällt. Ich meine, es sind ja auch nur in Anführungsstrichen 10 Songs drauf. Okay, auf dem Debüt waren auch nur 10 in der ursprünglichen Form. Aber ich habe hier einen Song, den ich immer sehr gemocht habe, den ich aber, glaube ich, noch nie live gehört habe. Haters Gonna Hate.
Haters Gonna Hate. Ja, ja. Hast du tatsächlich noch nie live gehört? Kannst auch gar nicht. Haben wir nie live gespielt. Das ist ja auch immer so dieses Ding. Du hängst ja auch an Songs und es gibt Songs, die willst du unbedingt auf die Bühne bringen. Dann hast du vier Leute, vier Meinungen. Naja, und dann musst du die Würfel irgendwie fallen lassen. Und die sind halt leider nicht zugunsten dieses Songs gefallen. Ich finde es aber nach wie vor auch eine super starke Nummer, die auch absolut den Nagel auf den Kopf trifft. So diese ganze Hass- und Hate-Kultur, was uns ja tagtäglich auch im täglichen Leben begegnet, sei es uns als Band, ja, wenn es irgendwelche Leute gibt, die meinen, die müssten jetzt unter irgendwelche Posts schreiben oder ihnen ungefragt die Meinung aufzwicken, gibt's ja überall. Also tatsächlich für mich immer noch ein sehr wichtiger Song, ein brandaktueller Song und eine schöne Nummer.
Aber vielleicht spielt ihr ihn ja doch irgendwann mal live, irgendwann in der fernen Zukunft.
Ja, sag niemals nie. Ich glaube, die Chancen stehen eher schlecht.
Das ist schade.
Das war auf der Tour, war es doch genau wieder das gleiche Thema. Ja? Wir haben jetzt fünf Alben, was sind das? Irgendwas über 60 Songs. Und dann stehst du da und denkst dir so, ey, wie lange spielen wir denn? Ja, wir müssen das und das und das. Hast du da irgendwann eine Latte von 30 Songs, dann rechnest mal durch und kommst auf 2,5 Stunden Spielzeit. Das hält ja kein Mensch durch. Also wir machen zwar viel möglich, aber 2,5 Stunden, 4 Shows hintereinander, ziemlich unrealistisch. Ne? Geht ja auch gar nicht und egal. Dann fängst du an rumzustreichen, überlegst dir, kriegst dich in die Haare, die Diskussionen werden hitziger. Und dann haben wir uns einfach immer schon einfach gesagt, hey, wir spielen unsere Lieblingssongs sowieso, weil wir müssen die ja spielen. Wir müssen da ja Bock drauf haben. Ja? Und dann machen wir so viel wie möglich vom neuen Album. Und das haben wir diesmal auch wieder gemacht. Wir spielen jetzt auf der Tour 22 Songs live, was eh schon viel ist. Und wir spielen aber von unserem neuen Album Endgegner tatsächlich 8 Titel. Und 8 neue Songs ist schon gar nicht so üblich. Die meisten spielen ja nur irgendwie ihre Singles. Aber nö. Wir ballern 8 von 12 raus.
Ah, schade. Jetzt hast du mich desillusioniert. Nein, Quatsch. Alles gut.
Es tut mir leid.
Ich glaube dir nicht.
Na doch, so ein bisschen tut es mir schon leid.
Ein kleines bisschen, ganz kleines
bisschen. Bisschen.
Ja, drehen wir den Spieß für das letzte Album mal um. Wenn ich dich jetzt nach deinem persönlichen Lieblingssong von Endgegner frage und ihn in die Podcast-Playlist packe, welcher wäre das und vor allen Dingen auch, warum?
Einer geht nicht. Auf das Spiel lasse ich mich nicht ein. Einer geht nicht. Also würde ich mir bei 2 schon echt, echt schwer tun. Aber lass mich 2 machen, bitte, weil...
Okay,
Fairpoint. Fairpoint. Oder es ist zum einen Kamikaze, der ist so unglaublich energetisch geworden. Den hatten wir selber auch gar nicht so auf dem Schirm, ja. Und der hat sich jetzt live auch so verselbstständigt, wo ich mir dachte, so krass, geil, das fühlt sich so gut an. Das ist unfassbar, der hat so eine Energie. Wir spielen den als zweiten Song direkt nach Endgegner, ohne groß Pause dazwischen. Und das ist so am Eskalieren, also das ist wirklich, dieser Song ist Kamikaze, das ist so geil, das macht so Spaß, deswegen muss der auf die Playlist. Und dann der letzte Song, den wir spielen, den wir auch tatsächlich als letzten Song des Abends spielen, heißt Wir sind das Ende der Welt. Und das ist ein Song, der hat für mich eine unglaubliche Tiefe, eine unglaubliche Kraft und Emotionalität. Entschuldigung. Und in dem steckt auch irgendwie musikalisch alles drin, was ich mir so wünsche. Also der geht nach vorne, der hat einen unglaublich fetten C-Teil, der hat ein geiles Riff, der hat eine tragende, stehende Strophe. Ich sing tief, ich sing hoch, ich scream da drin. Also der hat für mich so ein unglaubliches Flair. Ich stehe total auf diese Nummer.
Eine sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Es gibt noch einen Song, zu dem ich eine Frage jetzt noch hätte. Und das ist der Song mit der Nummer 9. Der hört auf den Titel Echo. Und ich weiß nicht wieso, irgendwie erinnert mich das so an deutschen Poprock. Und das ist jetzt nicht mal böse gemeint, aber ist das eventuell ein älterer Song oder ist der wirklich flammneu gewesen?
Nee, der hat es tatsächlich nicht auf Dia de Muertos geschafft, der Song. Also das ist ja so ein Bauchschmerz-Song gewesen tatsächlich. Da war ich mir erstmal, ey, was reimt sich auf Echo? Na, fangen wir mal so an, ne? Dann kam mir die glorreiche Idee, oh, oh. Ja. Ja, nee, im Ernst, der war einfach zu Dia de Muertos Zeiten noch nicht so weit. Dem Song hat auch immer was gefehlt und ich fand gerade besonders, dass er im Refrain diese leichte Pop-Attitude hat. Und auch erst jetzt mit der neuen gesanglichen Perspektive, den Screams, die ich für mich entdeckt habe, wo ich ja bei Britta Görz Unterricht hatte, weil es mich einfach interessiert hat. Wie geht das? Ich finde diesen Stimmsound geil. Und war dann völlig perplex, dass ich das irgendwie auch hinkriegen kann. Und dann habe ich das mal probiert und so für mich gefunden, jetzt auch auf dem Album Endgegner, das hier und da mal wieder so als kleines Topping zu streuen. Und tatsächlich war es der C-Teil, der neu dazu kam und auch die Screams in dem C-Teil, der den Song eigentlich erst wieder für uns, für unsere Welt, für mich gangbar gemacht hat. Und genau das ist es, der Kontrast in dem Song, der ihn so besonders macht. Auf der einen Seite so ein bisschen cheesy, so ein bisschen poppig, wie du sagst, und auf der anderen Seite dann dieser überzeugende, knallharte Metalcore-C-Teil. Und das in Kombination haben erst dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist er soweit, jetzt darf er, jetzt kommt er mit.
Also die erste Assoziation, die nicht nur ich, sondern auch zum Beispiel meine Frau und meine Tochter bei dem Song hatten, war Revolverheld, stellenweise sogar. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hart.
Nee, und da sind wir ja wieder beim Punkt, wie wir es ja vorhin hatten. Ich finde, Musik ist wahnsinnig breit und wenn da mal was drin ist, was mal nach was anderem klingt, ey, why not? Es ist doch das, was man draus macht. Und wir haben uns ja auch nie gescheut, andere Einflüsse zu nehmen oder beziehungsweise auch Dinge auszuprobieren. Deswegen haben wir auch so eine Entwicklung hingelegt. Deswegen gibt es ja das Album Endgegner in der Form. Deswegen gibt es das Album Dia de Muertos. Wir haben uns da ja auch inspirieren lassen und haben da Trompeten mit drin oder wir haben mal einen Streicher hinten drin. Warum nicht? Also ganz im Gegenteil. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil es zeugt ja auch von einer gewissen Qualität, wenn dir sofort so eine Band einfällt und du nicht sagst, keine Ahnung, es klingt wie was weiß ich was. Ne? Also du, ich kann damit gut leben.
Das ist schön. So, letzte Hausaufgabe an dieser Stelle. Wir brauchen noch Songempfehlungen deinerseits. Es wäre super, wenn es 3 Stück wären. Das kann jetzt gerne dein Lieblingssong aller Zeiten sein, solange das nicht irgendwie Schnappi das kleine Krokodil oder die Biene Maya ist oder sowas. Oder auch etwas ganz Aktuelles, von dem du sagst, das haut mich gerade total aus den Socken. Keine Ahnung, alles, was auch immer dir einfällt, wie bei euch, ne? Du kannst nichts richtig machen, du kannst auch nichts falsch machen. Das, was einem im Moment einfällt, meistens sind die ersten Impulse auch genau die richtigen sind.
Okay, ich brauche natürlich, es gibt immer eine Geschichte zu einem Song. Ja,
und ja gerne.
Ich bin ja jemand, ich gucke mir auch sehr viel Bands an und gehe gerne auf Konzerte. Und ich bin tatsächlich für eine Band sehr weit gefahren für meine Verhältnisse und auch zu einer unmöglichen Zeit. Und zwar war das I Prevail. Die habe ich mir angeguckt im Täubchental in Leipzig, weil es wirklich für mich so eine der Metalcore-Bands ist, wo ich mir seit langem dachte, so, da fällt dir doch echt ein Ei aus der Hose. Meine Fresse, sind die geil. Leute, I Prevail, Bow Down. Diese Nummer ist Killer. Das schiebt dich so in den Sitz, da bist du einfach raus, fett, geil. Danach brauchst du nichts mehr. Also hören, keine Frage. Ich würde mir jetzt aber natürlich auch leichter tun, wenn es einfach Bands wären, ja, weil ich bin songtiteltechnisch gar nicht so begabt. Und ich will es jetzt euch auch nicht vorsingen, weil das will keiner hören. Ich kann ja mal, schwierig. Ist wirklich, es ist echt nicht einfach. Es ist echt eine Challenge. Boah, da muss ich mal kurz in mich gehen.
Momentzeit haben wir noch, kein Problem.
Momentzeit haben wir noch. Ich muss mal kurz gucken. Ja?
Den Algorithmus fragen.
Nee, nicht den Algorithmus fragen. Mir fällt einfach da, so, hier. Chorus ist es von Architects. Ich war nämlich in Berlin auf dem Linkin Park Konzert. Ich wollte es natürlich wissen. Wie ist das so? Wie fühlt sich das jetzt an? Und natürlich auch, gebe ich ehrlich und offen zu, ich hatte Architects vorher noch nie live gesehen. War phänomenal, grandios, echt krass. Deswegen Architects, Chorus, geiler Song, mega. Ja, und dann für mich auch so die ist jetzt alles Metalcore-Bands. Ich weiß auch nicht, ich bin heute aber auch irgendwie im Metalcore-Mood. Ich bin heute aber auch schon viel Auto gefahren. vielleicht ist das tatsächlich auch so das Thema, dass man sich da einfach irgendwie ein bisschen abreagieren muss. Aber nee, ich glaube, ich nehme nicht die Nummer, sondern ich nehme von Eisbrecher eine Nummer. Denn was viele auch gar nicht wissen, ich habe Alex Weselski das erste Mal persönlich getroffen, als ich mit Stahlmann damals als Gitarrist auf dem Herzblut-Festival in Hildesheim war. Kennt es noch jemand, das Herzblut-Festival? Hast du davon schon gehört?
Nee, ist aber, glaube ich, räumlich auch nicht so bei mir in der Nähe, würde ich mal behaupten.
Ja, das gab es, glaube ich, auch nicht oft. Ich glaube, einmal oder zweimal. Das sollte so ein bisschen das Pendant zum Mera Luna vielleicht sein, keine Ahnung. Und da habe ich ihn getroffen und da hat er so an seinem Wardrobe-Case irgendwie rumgekramt und dann sagt man halt mal Hallo und ich so tatsächlich so, Hallo? Und es ist ja auch eine Erscheinung, der Mann, das muss man einfach sagen. Wir haben uns da ein bisschen unterhalten und dann hat er irgendwie so beiläufig gesagt, mach dich doch selbstständig, mach mal deinen eigenen Scheiß, so. Und damit bin ich dann ziemlich lang kopfmäßig schwanger gegangen, sage ich mal. Und er ist schon auch so ein bisschen die Initialzündung gewesen, um zu sagen, ja, ich mache das jetzt selbst. So, wir hängen die Gitarre an den Nagel, wir singen jetzt, wir machen das jetzt. Ja? Und das war tatsächlich zu der Zeit, als Eisbrecher gerade die Schock draußen hatten und für mich ein unfassbar geiler Song, der mich völlig geflasht hat zu der damaligen Zeit und es heute immer noch tut, zwischen uns. Ich finde die Nummer einfach geil. Dieses Riff, diese Energie, dieser Refrain, einfach geil. Und erinnert mich immer wieder an die Zeit und an unsere erste Begegnung und ist für mich ein schönes Bild und ein schönes, eine schöne Erinnerung an eine tolle Reise.
Das klingt doch nach einer sehr schönen Geschichte auf jeden Fall. Ja, Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Wir sind tatsächlich für heute schon am Ende angekommen, aber nichts endet ohne auch eine weitere liebgewonnene Tradition. Der Gast darf den Podcast beenden und die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie meinen, Metal-Podcast hören zu müssen. Ich glaube gar nicht so oft, weil ich glaube, Metal-Hörer hören lieber Metal als Metal-Podcasts, aber was soll's. Jedenfalls darfst du die Leute gerne in ihren restlichen Tag geleiten, gerne mit weisen Worten oder vielleicht auch mit einem griffigen Zitat aus eurem aktuellen Album oder woher auch immer. Die Bühne gehört dir. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr es ertragen habt, mir so lange mit zuzuhören. Es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, ich sehe den ein oder anderen von euch mal auf einem Schattenmann-Konzert. Dann kommt vorbei, sagt Hallo und bis dahin passt auf euch auf, bleibt sauber und ich möchte den Podcast gerne mit dem tiefsinnigsten Zitat aller Zeiten beenden. Achtung, hier kommt's. So nämlich.
So, wo kommt das überhaupt her?
Es ist meine Erfindung, ich weiß auch nicht.
So nämlich, genau.
Interview mit Frank von Schattenmann.
Hervorragend. Ich kann nur das wiederholen, was deine Mitmusiker dir immer sagen. Du hast eine wunderbare Stimme für Podcasts und Hörbücher.
Oh, vielen Dank. Ja, du, wenn das mit der Musikkarriere nix wird, ja, dann lese ich, glaube ich, Gute Nachtgeschichten. Vielleicht gibt es mich dann als Toni.
Aber mit dem Outfit, ne?
Mit ja, klar. Klar, mit Iro und Glitzer-Bomberjacke.
Okay, oder in der Cosima-Video-Variante, wäre bestimmt auch verkaufsfördernd.
Ja, das wäre aber dann die Albtraum-Variante.